Ah, ach so, Enneagramm. Nee, nee, nee. Ich mache jetzt eine richtige Coaching-Ausbildung. Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht bei einer satanistischen Sekte landen.
Aber ich möchte einfach hier an dieser Stelle sofort sagen, es ist eine Coaching-Ausbildung, die sehr viel tiefer und sehr viel differenzierter ist als die meisten Coaching-Ausbildungen. Wo bekommst du das, genau zu verstehen, wie Biologie, Neurophysiologie, Psychologie und letzten Endes Transformation, das ist der ganze Coaching-Prozess, den wir anbieten. Und glaube nicht, was ich sage, finde für dich selber heraus, ob es stimmt.
Moin Pam.
Hallo, guten Morgen Philipp. Philipp in Streifen.
Ja, und ja, mit einem Schal. Ich habe ein bisschen Halsweh. Aber es hindert mich nicht daran, über dieses Thema heute mit dir zu sprechen.
Ja.
Und zwar sprechen wir über unsere Coaching-Ausbildung und zwar ganz konkret darüber. Ich habe nämlich ein paar Sachen erlebt in den letzten Tagen und auch in den letzten Wochen und Monaten, die mich teilweise ein bisschen getroffen haben innerlich, also immer mal wieder so ein bisschen so einen kleinen Schmerz ausgelöst haben und gleichzeitig aber auch in dem bestärkt haben, was unsere Ausbildung alles macht und kann. Und da muss ich natürlich erstmal ein kleines Kompliment in deine Richtung machen, was eigentlich du initial schon mit der Ausbildung angebracht hast, die ich dann, würde ich sagen, immer mal wieder mit dir noch verfeinere und vergrößere. Aber ja, es steht auf wirklich schönen Beinen, dieses Gerüst. Und ich würde sagen, also, was passiert in dieser Episode, damit ich mich jetzt nicht den Faden verliere? Erstmal will ich tatsächlich kurze Beispiele machen. Was habe ich da eigentlich erlebt? Also im Sinne von Erfahrungen mit meinem Schmerz und mit der Coaching-Ausbildung in den letzten Wochen, was außerhalb unserer Coaching-Ausbildung passiert ist. Das Zweite ist, ich würde gerne tatsächlich erklären, warum unsere Coaching-Ausbildung, finde ich, schon besonders ist im Sinne von, was wir da alles anbieten. Weil es ist mehr als nur Enneagramm. Also ich würde sagen, das wird dem überhaupt nicht gerecht, dass wir nur Enneagramm draufschreiben. Und dann tatsächlich auch noch sowas wie, will ich mich mit dir unterhalten über sowas wie diese Verbände, also ICF, International Coaching Federation oder deutsche Coaching-Verbände und warum wir da nicht drin sind und warum wir aber doch alle Werte, die so Coaching-Verbände haben, eigentlich teilen. Da würde ich, das wäre die dritte große Säule, die ich gerne aufmachen würde.
Ich würde ganz kurz gerne sagen, dass also diese Coaching-Ausbildung steht auf meinen Schultern und auf den Schultern von Norbert Heek. Er war damals mein Enneagramm-Kollege. Wir haben ja 20 Jahre zusammengearbeitet. Wir haben in 2009 sozusagen die erste Idee gehabt, eine Coaching-Ausbildung, wo das Enneagramm integriert wird als Methode, um das zu schaffen, wofür es da ist. Entwicklung, menschliche Entwicklung. Und dann kam natürlich für mich Transaktionsanalyse, das war schon vorher, vor Enneagramm. Also es steht auf diese zwei Säulen, Transaktionsanalyse, da hatte ich sehr gute Lehrer und Enneagramm. Und mein Kollege Norbert Heek mag ich schon dabei erwähnen.
Ja, das ist natürlich wichtig. Das finde ich auch gut, dass du das einmal erwähnst. Wir werden später vielleicht nochmal drauf kommen, aber natürlich baut sich das alles aufeinander auf, ne? So.
Genau, genau.
Ja, also was habe ich erlebt, Pam? Also, ich habe immer mal wieder Statements gehört über Menschen, die Interesse haben an unserer Ausbildung. Und ich habe zwei Beispiele, die ich gerne benennen würde. Das erste zeigt, mit welchen Vorurteile wir teilweise noch zu kämpfen haben. Wir haben ja für Solo-Selbstständige gibt es eine Förderung von der Europäischen Union, die nennt sich Kompass. Und da muss man natürlich beantragen, für unsere Coaching-Ausbildung ist es übrigens möglich, beantragen bei einer Behörde, bei einer behördlichen Einrichtung in dem Bundesland. Ich würde diese Ausbildung gerne fördern lassen für mich. Dann hat diese Person eine die gerade bei uns in der Ausbildung ist, hat dort angerufen bei der Behörde und hat gesagt, ja, diese Ausbildung hier würde ich gerne fördern lassen. Und als sie dann erzählt hat, was das so für eine Ausbildung ist, hat dieser Mann gesagt am Telefon, passen Sie bloß auf, dass Sie nicht bei einer satanistischen Sekte landen.
Nett.
Sehr schön.
Ja.
Ja, also Pep, falls wir eine satanistische Sekte sind, ich habe es noch nicht gemerkt, aber naja. Ja, und das war ein Stich 1. Stich 2 war eine Frau, die Interesse hat, die ein Formular bei uns ausgefüllt hat und gesagt hat, hey, ich finde, würde mich gerne vielleicht bei euch interessieren für die Coaching-Ausbildung. Hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ich habe einfach nach ein paar Monaten nochmal geschrieben so oder angerufen, ist das noch relevant für dich? Und die Antwort war, ah, ach so, Enneagramm, nee. Ich mache jetzt eine richtige Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich gefragt, was ist denn eine richtige Coaching-Ausbildung? Ja, systemisch. Und ich glaube, wenn man über Coaching-Ausbildung spricht, ist eine systemische Coaching-Ausbildung wahrscheinlich in 80% der Fälle, vermute ich mal, das, was mit einer Coaching-Ausbildung in Verbindung gebracht wird. So wie ein bisschen bei der Mediationsausbildung einfach diese bedürfnisinteressenorientierte Ausbildungsform.
Ja, genau. Ach ja, ich könnte eine ganze Menge hinzufügen.
Wahrscheinlich.
Ich sichte jetzt drauf, aber ich habe auch sehr bunte Kommentare gehört. Aber ich möchte einfach hier an dieser Stelle sofort sagen, was wir machen, ist eine richtige Coaching-Ausbildung. Es ist eine Coaching-Ausbildung, die sehr viel tiefer und sehr viel differenzierter ist als die meisten systemischen Coaching-Ausbildungen. Und der Grund, warum systemische Coaching-Ausbildung einen hohen Wert hat, hat wahrscheinlich eher etwas mit Rolle im Google Search und ich weiß nicht, wie viel Geld dahinter steckt, die Werbung und Marketing und so weiter und so fort. Mein Eindruck ist heute noch, dass das eine wesentlich größere Rolle spielt, als was der tatsächliche Kompetenzeninhalt hinter einer Coaching-Ausbildung steckt.
Was würdest du denn sagen, warum ist denn dieser systemische Bereich, weil jetzt kommen wir, würde ich gerne tatsächlich in die Inhalte übergehen, was unsere Ausbildung denn alles so macht. Warum ist es denn systemisch, was wir anbieten?
Unbedingt. Also wenn du Enneagramm lernst, du erweiterst dein System, deine Wahrnehmungssystem. Systemisch hat einen breiteren Blick und kann ein System auf einer Ebene wahrnehmen, die noch nicht reingeht in Punkt und Komma und Detail und Tiefe und so weiter und so fort. Und ich finde diesen systemischen Blick wichtig. Und das Verständnis dafür zu haben, was ist überhaupt ein systemischer Blick? Das heißt natürlich, dass man ein viel breiteres Feld, Realität wahrnimmt. Und dass man guckt, wie Systeme, also Punkt und Komma, Details innerhalb eines Systems, wie die Zusammenhänge sind, wie die auf Englisch interrelated, interconnected, interdependent, auf Deutsch in Beziehung zueinander stehen, eine Verbindung miteinander haben und auch abhängig voneinander sind. Diesen Blick zu haben, das ist ein systemischer Blick. Und ich kann ja eine systemische Coaching-Ausbildung mit dieser Ebene, mit diesem Blick, viel anbieten, viel Übung anbieten, Methodik. Und es ist ein Tick sicherer, leichter. Es fordert nicht so viel menschliche Kompetenz, hineingehen zu können, ist in eine tiefergehende Coaching-Ausbildung. Hm. Also das, was wir machen, geht schon eher Richtung, also was eine therapeutische Kompetenz ist, Empathie und tiefer gehen und begegnen die systemische Tiefe. Also wir haben das systemisch wäre unsere Ebene Nummer 1, aber dann haben wir die zweite Ebene mit Glaubenssätze, Gefühle, die uns sehr stark prägen und uns auch festhalten. Das ist wichtig, das aufzudecken in Coaching, das machen wir. Und dann die dritte Ebene, diese energetische, wo es in Beziehung zu dir, zu deinen drei Zentren, wie die Energie, diese Kontraktion, die emotionale Kontraktion, worüber wir immer wieder sprechen, dass die aufgedeckt werden, durchfühlt werden. Das finde ich, wo bekommst du das? Genau zu verstehen, wie Biologie, Neurophysiologie, Psychologie, ne, Biografie, Psychologie und letzten Endes Transformation. Das ist der ganze Coaching-Prozess, den wir anbieten. Und ein Verständnis dafür über den Kropfzentrum ist wichtig, um es anwenden zu können. Erstens für sich anwenden zu können, für die eigene Entwicklung, aber schon auch, um sich richtig bombensicher zu fühlen, jemand anders zu coachen und mitzunehmen. Und jetzt sind wir wirklich in dem Bereich, wo, wenn jemand so coacht, muss in der Lage sein, eine gute Coaching-Haltung zu haben, die die Menschen halten können. Und wir sprechen öfter darüber. Ich meine, ich habe eine tiefenpsychologische Ausbildung. Ich habe Therapie gelernt. Ich habe es gemacht, praktiziert. Und ich kann nur sagen, das, was wir im Coaching machen, ist auf eine bestimmte Art wesentlich differenzierter. Es kann auch tiefer gehen und es ist effektiver, weil wir noch den Umgang mit dieser Energie und diese Gefühle, dass die transformiert werden.
Ja, und da will ich unbedingt mit reingehen. Also diese dritte Ebene, diese energetische Ebene, berührt gleich mehrere Disziplinen, die wir mit anbieten. Also du hast schon die psychologische, therapeutische Komponente benannt. Da ist einmal tatsächlich die Transaktionsanalyse unserer Methodik, also rein modellarisch, also unterschiedliche Ich-Zustände, die Menschen haben. Ein Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich und Kind-Ich und da nochmal Unterscheidungen. Dann das Drama-Dreieck, das damit zugehört, also verschiedene Rollen, Opfer, Täter, Retterrolle, Gewinner-Dreieck. Wie kommt man da, wie steigt man aus dem Drama-Dreieck aus? Also da ist auch methodisch mit drin.
Man lernt enorm viel, ne? Die Rollen, Spiele, wie man die verwandeln kann in nützliche, konstruktive Gesprächsführung und konstruktive Kommunikation. Ein riesiges Kommunikationsfeld.
Aber ich bleibe noch mal ganz kurz auf dieser energetischen Ebene. Das ist alles Annäherung, um diese Vertiefung zu machen. Und diese wirkliche Veränderung des kontrahierten, wir sagen oft, ne, was Eckhart Tolle als Schmerzkörper bezeichnen würde, die Coaching-Welt beschreibt es oft als Traumata, diese wirklich transformieren zu können, halten zu können, dabei bleiben zu können als Coach und diese halten und transformieren zu können. Da habe ich übrigens auch eine neue Version gehört, eine neue Ausbildungsform, die nennt sich Somatic Experiencing. Und die habe ich jetzt 3, 4 Mal schon gehört. Und Somatic Experiencing ist auch eigentlich genau das. Also wir haben jetzt zwar keine Ausbildung in Somatic Experiencing, aber als ich dann erzählt bekommen habe, was macht man da, habe ich gedacht, okay, das machen wir auch.
Ja, genau.
Also
Und ich möchte hier noch was sagen. Wir sind präsent und wir lernen eine Coaching-Haltung. Und unser großer Vorteil ist, alle Teilnehmer kennen ihr Enneagramm-Stil, wissen, wie die sich selber schwächen, sabotieren und verstehen, die lernen die Lenkung der Aufmerksamkeit, die können selber sich wieder einrichten. Weil darauf kommt es an. Du musst gut geerdet sein, wenn du die Gefühle und emotionale Transformationsprozess von jemand anders halten willst und wirklich in Liebe präsent halten willst. Du musst diese Kompetenz haben, dich gut zu erden. Und das lernen alle unsere Teilnehmer. Es ist eine Grundvoraussetzung, um die Emotionen den anderen halten zu können. Aber was ich finde, ein großer Teil, das war mir immer so wichtig. Ich mag nicht gerne Menschen abhängig machen. Ich möchte nicht, dass wir arbeiten mit Menschen und die bekommen den Eindruck, nur wenn Pam das macht oder nur wenn Philipp das macht, kann ich hier durchgehen. Ich will, dass die eine Kompetenz mitnehmen, eine Selbsterkenntnis von ihrer eigenen Kompetenz, ihre eigenen Gefühle halten und zur Verfügung stellen mit der Herz, Öffnung, Akzeptanz und Wohlwollen, dass diese Gefühle in ihr System transformiert werden. Es ist fühlbar, spürbar und alle in unserer Ausbildung erleben das auch. Also wenn Leute kommen, wir bekommen ab und zu mal so ein bisschen Kritik, wenn wir über Traumata sprechen. Ich kann es verstehen, wenn ich beruflich mich als Traumatherapeut benennen. Ich kann es verstehen, dass es so ein bisschen piekst, dass jemand anders über Traumata spricht, als wenn es irgendwas mit Coaching zu tun haben könnte. Aber ich bitte einfach um eine gewisse Toleranz. Sie sind sicherlich kompetent. Aber andere können auch kompetent sein. Und unsere Teilnehmer selber geben das Feedback. Es ist eine evidente Realität, wenn man sich darauf einlässt. Und natürlich, wenn man sich nicht darauf einlässt, kann man es nicht wissen, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Und es gibt noch ein Thema, die wir immer wieder betonen. Ich sage es in jeder Seminarausbildung. Glaube nicht, was ich sage. Finde für dich selber heraus, ob es stimmt. Und da reden wir über eine evidente Realität. Und das ist unsere Grundphilosophie. Wir laden Leute nicht ein, irgendwas zu tun, was für die selber nicht in Ordnung ist oder zu risikoreich oder zu schwierig. Das tun wir nicht. Wir machen es ganz klar. Du wirst ja etwas erleben, was für dich erstmal eine Herausforderung ist, bis du gelernt hast, es zu transformieren. Das erleben wir alle. Also diese evidente Realität sehen die anderen in der Gruppe, wie wir mit Menschen arbeiten. Und die erleben, dass es funktioniert. Das baut natürlich Vertrauen auf, das baut Sicherheit auf. Und mit dieser Sicherheit, dann kannst du losgehen und diese Coaching machen, die wir machen. Dann mit alle drei Zentren integrieren. Immer mit in Kontakt kommen mit dem Kind in uns. Und wissen, das ist total okay. Alle Menschen, die wir kennen, haben auch Kind in uns. Ne, das innere Kind. Ja. Und ich liebe das. Ich merke, wie ich diese Arbeit liebe. Wie ich
Ja.
so glücklich bin, Menschen so begleiten zu können. Es ist einfach eine tolle Wirkung. Und es ermächtigt die Menschen selber, es zu können. Das finde ich so wichtig. Es
Ja.
sind solch keine Abhängigkeiten.
Noch ein großes Thema, das für mich echt bedeutsam ist und für mich ganz persönlich tatsächlich auch, ist dieses Thema mit der neurowissenschaftlichen, grundsätzlich wissenschaftlichen Haltung, die wir beide haben. Auch zum Thema Biologie, Psychologie, Neurophysiognomie und alle diese Sachen, die damit zu tun haben. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass das, was wir lehren, immer eine Grundlage in der biologischen, wissenschaftlichen Welt hat. Irgendwann wird es natürlich schwierig, wenn man, ich sag mal, ab einer bestimmten Ebene dann gibt es keine Antworten mehr der Wissenschaft, sagen wir es mal so. Irgendwo ist es dann, hat die Wissenschaft aktuell noch ihre Grenzen.
Ja,
Aber wir
noch nicht.
versuchen,
Ich betone noch nicht.
ja, deswegen sage ich ja, aber aktuell ist die Forschung bei manchen Sachen einfach noch nicht irgendwie geklärt, bewiesen und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, alles, was wir erklären, und dazu gehört unser emotionaler Reaktionskreislauf, den wir immer wieder erwähnen, Episode 39. Dazu gehört grundsätzlich das Thema, wie ist Wahrnehmung ausgerichtet, wie ist eine Persönlichkeitsstruktur aufgebaut, psychologisch aufgebaut, wie sind die psychologischen Abwehrmechanismen, die Freud schon erwähnt hat, involviert in unsere Enneagrammstruktur und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir sehr präzise versuchen zu erklären und auch modellarisch zu erwähnen. Auch das Aussteigen aus einem zum Beispiel emotionalen Reaktionskreislauf, wo Glaubenssätze, emotionale Reaktionen, alle diese Sachen drin sind. Wie funktioniert überhaupt das, dass wir einen Knopf gedrückt bekommen und dass wir dann emotional reagieren, uns verhalten und dann Glaubenssätze entwickeln? Das erwähnen wir alles, möglichst präzise und auch immer wieder mit neuen Erkenntnissen auch eben verändernd, ergänzend. Und jetzt war ich ja gerade auch noch, das ist für mich auch nochmal interessant, jetzt war ich ja auch gerade nochmal in einem längeren Seminar, das 5 Tage ging, das sich mit der Lehre von Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza beschäftigt. Und da ist mir auch aufgefallen, die Schnittmengen sind, ich würde nicht sagen fast gleich, aber es ist fast, natürlich ist es ein bisschen anders. Und auch ergänzend für uns, also das werde ich jetzt auch natürlich in unsere Arbeit ein bisschen integrieren. Aber die Schnittmengen sind enorm. Also was Joe Dispenza sagt, ich habe gedacht, wir nehmen einfach andere Worte dafür. Also
Hast du ein Beispiel?
ein Beispiel ist, okay, seine Worte für unseren emotionalen Reaktionskreislauf, er würde das als das alte Ich bezeichnen. Dass wir, das Ich, das Ego aufgebaut auf der Vergangenheit. auf Erfahrungen der Vergangenheit. Und er bestätigt letztendlich nichts anderes. Seine Aussage ist immer, if they fire together, they wire together. Damit meint er die Neuronen. Also wenn Neuronen verbunden werden, wenn die quasi diese Übertragung hat ja immer so einen kleinen Impuls, so einen elektrischen Impuls. Wenn die miteinander feuern, dann entsteht auch neue Nervenzellnetzwerke. Soweit so neurowissenschaftlich klar. Dadurch bauen wir eine Struktur auf und diese neurophysionomische Struktur ist tatsächlich ein ja, wie ein Gerüst, wie ein Baum, wie Äste, wie Blätter. Also es ist einfach ein fest bestehendes Konstrukt. Und das würden wir alles in unserem emotionalen Reaktionskreislauf, haben wir schon hunderte Male erklärt, mit einschließen.
Wir sprechen auch über neuronale Netzwerke.
Genau, das macht er auch so eins zu eins. Und er bestätigt auch, so wie wir es auch drin haben, dass unser Denken, unser Verhaltensmuster und unsere Gefühlsmuster beeinflusst. Und wenn wir auf Basis von Gedanken der Vergangenheit fühlen und handeln, dann bestätigen wir diese Netzwerke immer mehr. Die Autobahn sozusagen, die neuronale Autobahn wird stärker. Und wir müssen tatsächlich raus aus diesem Kreislauf. Das sind, also unser Wort ist Kreislauf. Er würde sagen, raus aus dem alten Ich. Und neue Gedanken, neue Gefühle, neue Handlungen, die alle miteinander auch aufgebaut sind, damit wir alte neuronale Netzwerke verlernen, Muster verlernen und umlernen auf neue Muster. Und ich dachte mir, ja, also genauso ist es, also genau das sagen wir auch. Und ich finde das so schön ergänzend und für mich ein neuer Punkt. Und das ist, was ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr betonen will, auch für die Zukunft und für die Coaching-Ausbildung. Wir erzählen viel darüber, was ist der Status quo dieses Kreislaufs, ne? Wie ist unser Ego aufgebaut? Was können wir tun, um die Praxis zu machen, um aus diesem Kreislauf auszusteigen?
Um es zu erkennen, um auszusteigen, weil ich habe gar keinen Impuls auszusteigen, wenn ich erkenne, dass ich drin bin, ne?
Genau. Und da würde ich sagen, sind wir relativ präzise auch, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und was für mich so ein bisschen jetzt mehr in den Fokus, vielleicht mal gucken, wie meine Worte sind. Ich will nicht eins zu eins das Vokabular von Joe Dispenza übernehmen. Aber was ein bisschen mehr in den Fokus kommen soll, ist, und was ist dann? Du bist ausgestiegen, du hast deine Energie gehalten und transformiert. Was machst du jetzt mit diesem, und das sind die Worte jetzt von Joe Dispenza, mit diesem neuen Ich? Welche neuen Gedanken, neuen Gefühle, neue Handlungsmuster hast du jetzt, die nicht mehr auf der Vergangenheit basieren, sondern quasi auf der Gegenwart und der Zukunft? Und das ist für mich jetzt eine interessante Reise. Ist das in unserer Sprache? Wie ist das in unserer Art, das zu lehren? Wie zeigen wir das modularisch und so? Das sind für mich einfach interessante Entwicklungsprozesse, die jetzt für mich starten.
Ich lande natürlich sofort mit Selbstreflexion, mündlicher Tradition und die evidente Realität. Wir sagen auch, ne, von Almas auch, es ist schwierig, das eigene Denken auf die Schliche zu kommen. Aber du musst es erkennen können, um es verändern zu können. Man muss erkennen, wenn man geschlossen ist im Denken und erlaubt keine andere Möglichkeit. Und das ist, wo wir mündliche Tradition brauchen. Rede mit anderen Menschen. Du brauchst einen Coach. Du brauchst jemanden, der mit vielleicht einem anderen von deinem Enneagramm-Stil oder einem anderen Enneagramm-Zentrum, jemand Bauch, jemand Herz, der dir einen anderen Input geben kann. So könnte man das auch sehen. Wenn du das nicht bekommst, wie willst du dein Denken ändern?
Das ist für mich auf jeden Fall auch interessant gewesen, dass wir einfach diese große Schnittmenge zu Dispenza haben. Und
Schön,
auch
schön.
da, also tatsächlich, es gab auch so ein paar Unzulänglichkeiten, die ich erlebt habe, wo ich gedacht habe, und da sind wir eben genau, wo wir eine Brücke schlagen, die Dispenza nicht schlagen kann mit dem Enneagramm. Ne? Das ist schon auch interessant. Also gerade diese Zwischenwelt zwischen dem alten Ich und dem neuen Ich. Genau diese Zwischenwelt. Also erstmal, was ist das alte Ich? Wie ist das aufgebaut? Da extrem präzise Informationen zu bringen.
Das ist
Und
die Grundlebensstrategie, wovon du sprichst. Also diese Grundlebensstrategie beschreibt
Und
das.
dann dieser Übergang, nicht einfach, ich sag jetzt mal einfach nur, anstatt, also ich werde jetzt Millionär, ne, jetzt mal ganz platt gesagt, sondern auch diese ganze Zwischenfeld von alt zu neu, was passiert in dieser Welt? Ängste, innere Nöte, Schmerzen, Abbildung von Glaubenssätzen, die versuchen, mich wieder im Kreislauf zu bringen und so. Da sind wir auch sehr präzise und dann eben, ja, das finde ich eben so schön ergänzend da an dieser Stelle.
Ja.
Dann ist mir auch noch aufgefallen, was in unserer Ausbildung auf jeden Fall auch ein Thema ist, ist Zürcher Ressourcenmodell.
Ah
Das
ja.
ist das ZRM von Maya Storch entwickelt und das ist auch ein sehr schönes Tool, um Ziele, die man sich selber stecken will, auf einer Kör um den Körper mitzunehmen, um diese Ziele zu erkennen und zu erreichen. Also nicht nur, das ist mein Ziel, jetzt mache ich mir eine To-Do-Liste, sondern dass man auf einer instinktiven, intuitiven Art seine eigenen Ziele auch auf einer körperlichen Ebene wahrnimmt und daraus dann neue Möglichkeiten entwickelt, um dieses Ziel überhaupt zu konkretisieren, zu vertiefen und eben zu verändern.
Ja.
Eine sehr strukturierte Methode auf jeden Fall.
Auf
Ja.
jeden Fall. Und diese Methode, ich habe es ja sogar schon mal in einem Training mit ZRM geäußert, beinhaltet nicht so viel Herz. Also es ist schon viel Kopf und viel Bauch und viel Körper. Es beinhaltet nicht so viel Herz. Mein Impuls ist immer in diese, ne, Tag, wir machen den ganzen Tag dazu, ist es, man einfach Herz ein bisschen mehr integriert. Es hilft, es unterstützt.
Ja.
Die Methode ist fantastisch, auf was Großartiges aufgebaut, die wissenschaftliche Arbeit von Maya Storch und ich habe den Partner vergessen, aber da ist ja noch ein Mann involviert. Aber das Nicht-Betonen von das Herzzentrum, das weiß man einfach nicht oder es ist nicht Teil der Lehre und dadurch können wir das ergänzen.
Und dann, was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, wie wir mit Gruppen umgehen, wie wir mit den Menschen in der Gruppe umgehen und mit der ganzen Gruppe umgehen. Ich habe jetzt auch wirklich mehrere Seminare gehabt, sowohl online als auch eben live, um eben so verschiedene Methodiken auch zu erkennen. Und ich weiß nicht, wie universell unsere Art ist, also dass wir die Ausnahme sind. Mein Gefühl ist so langsam schon, aber die Art, wie andere Trainer und Leiter mit einer Gruppe umgehen, ist durchaus anders, als wir das tun. Und damit meine ich
Was
konkret,
meinst du hier?
ja, damit meine ich konkret, wir haben ja ganz bewusst eine Grenze von 16 Personen in unserer Ausbildung, weil wir wirklich darauf Wert legen, dass wir jeden Einzelnen in dieser Ausbildung sehen, auch die Herausforderungen, wo sie gerade stehen, begleiten können und auch die Gruppenzugehörigkeit in der Gruppe immer mit im Blick haben und stärken wollen, dass alle gut integriert in einer Gruppe sind. Und diesen Blick, diesen sehr auf den Menschen und auf den gesamten Prozess orientierte Blick, der ist schon, glaube ich, besonders, weil wir, wenn wir auch mit der Gruppe interagieren, wir bleiben bei den Menschen, wir bleiben bei der Person, um die es gerade geht, und wir unterstützen, ohne uns wirklich in dem Sinne einzubringen. Ich habe ein Beispiel erlebt, in einem Seminar, da war eine Leitung, die hat etwas einer Person gesagt, etwas sehr Herausforderndes, ich will jetzt nicht sagen was, weil das ist schon einfach vielleicht auch eine gewisse ja, Diskretion wollen wir bewahren. Auf jeden Fall was sehr Herausforderndes, was sehr Persönliches, was mit Tod zu tun hat, sagen wir es mal so. Und die Person war richtig angefasst, sie hatte richtig Tränen in den Augen, sie hat richtig gekämpft, dass sie vor der Gruppe nicht die Fassung verliert und sich auflöst. Sie war richtig da gerade gesessen und hat sich, es sind die Tränen gekommen, aber keine Mimik, also wirklich dieser Antreiber sei stark, hatte sie auf jeden Fall immer die Tränen weggewischt, so. Und die Leitung hat ist aber nicht bei ihr geblieben. Also die Leitung hat dann ein Beispiel von sich erzählt, also dass sie eine ähnliche Situation hatte, ne? Also schon empathisch, schon sich eingebracht, auch schon auf einer verletzlichen Ebene, aber es hat nichts an der Situation für diese Frau in der Gruppe verändert. Sie saß da und hat einfach gekämpft. Und ich dachte mir, oh ja, nee, da wären wir ganz
Und
anders.
was hätten wir an der Stelle gemacht, Philipp?
Wir hätten nichts von uns eingebracht, nichts. Wir wären bei der Person geblieben, die das Thema hat. Wir wären bei ihrer körperlichen Erfahrung gewesen, den Schmerz, den sie gerade fühlt.
Und wir hätten die ganze Gruppe eingeladen, ihr jetzt ein bisschen aufmerksam zu geben, sich gut zu erden und zu halten, was emotional da gerade stattfindet.
Ja,
Die ganze Gruppe hätten wir mitgenommen. Und ihr signalisiert, das ist total okay. Das ist ja das Interessante an dieser Arbeit.
genau, dieses Normalisieren entstehen. Und dann, wenn die Person in dem Moment nicht reden könnte, ne, es kann ja sein, in so einem Zustand kann man nicht
Absolut.
reden, dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen was sagen, aber auch nicht zu viel.
Erlaubnis geben. Wir würden erlauben, es ist in Ordnung. Du
Genau.
brauchst nicht zu sagen, bleib bei dir. Füße auf die Erde, Sitzfläche. Also diese große Erlaubnis geben und normalisieren, entschämen und dadurch eine Methodik anbieten, wo sie ihr Raum einnehmen kann, wo sie sich ein bisschen einlassen kann auf ihre eigene leidvolle Erfahrung im Körper. Das ist ja genau das, wo das Kind hochkommt. Und dass sie bei sich bleibt. Und da würde sie ein, wir würden sie einladen, in Empathie mit sich zu gehen, diese Loving Kindness, diese Akzeptanz und Wohlwollen, diese Atemzüge, also sich gut erden, Nummer eins, Nummer zwei, die Atemzüge, Akzeptanz und Wohlwollen. Und wir würden sie sogar ein bisschen ermutigen, nicht zu sprechen, um sich Zeit zu geben. Und sie wird von der ganzen Gruppe gehalten. Und das merken die Leute auch. Und die fühlen sich immer wohler damit, wenn solch eine Situation da ist, wissen alle, was zu tun ist. Und alle wertschätzen es. Und alle geben diesen Erlaubnis. Es wird wirklich normalisiert und entschämt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von unserer Ausbildung.
Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung, die ich jetzt in Seminaren auch erlebt habe. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr wenig reden und Menschen, die sehr, sehr viel reden als Teilnehmer. Und auch da achten wir extrem auf ausgleichende Gerechtigkeit. Also Menschen, die besonders viel reden, wir stoppen die wirklich auch
Wir
aktiv.
steuern, wir steuern.
Gesprächsführung und auch Menschen, die sehr wenig reden. Laden wir immer mal wieder, wir haben unseren Blick darauf und wir laden sie in den passenden Situationen auch rein, dass sie einfach sich einbringen dürfen. Wenn sie dann nichts sagen wollen, okay, aber immerhin zumindest, wir haben dich im Blick, ne? Möchtest du was sagen? Nicht, dass du dich übersehen fühlst. Also das ist auch eine sehr wichtige Art, wie wir, finde ich, mit Gruppen umgehen. Und der letzte Punkt, der mir aufgefallen ist, ist dieses Thema online. Also ich habe auch Sachen gemacht online, wo wirklich hunderte Leute dabei sind. Und eigentlich man wird komplett allein gelassen. Also ich will nicht sagen bei allen Online-Ausbildungen, aber so ungefähr, du zahlst einen Batzen Geld. Teilweise, ich habe schon andere Geschichten gehört, teilweise tausende Euro dafür, dass du ein paar Lernvideos anschaust, sagen wir mal 50 Lernvideos, und dafür, dass du dann in einer ausgewählten Gruppe an Menschen online dich triffst und selbst die Übungen machst, ohne Input von Trainern. Dann gibt es einmal im Monat irgendwie so einen Call mit der Leitung, wo dann 400 Leute irgendwie in diesem Call sind und Fragen stellen können. Und das ist absolut nicht unsere Art und unsere Arbeit. Also das wollen wir nicht. Das ist
Es
für
wird
uns.
enger persönlich begleitet, ne?
Ja,
Und die
genau.
sollen Zugang zu den Lehrern haben, dass die wirklich von uns Input bekommen, was lernen können,
Ja.
wenn die wollen. Ja.
Noch ein Punkt. Dieses Thema mit den Verbänden. Das ist die dritte große Säule, über die ich gerne reingehen würde. Also, ich habe letztens mich einfach so informiert. Was könnte ich denn noch so für Fortbildung machen, die mir für die Ausbildung unterstützen, helfen? Und da habe ich natürlich einige Webseiten durchgescannt und ganz viele sind in Verbänden. Und dann habe ich auch so geguckt, okay, weil dieses Argument haben wir oft ja gehört, ist eure Coaching-Ausbildung irgendwie anerkannt in irgendeinem Verband? Und dann habe ich mich eben mit diesem Thema beschäftigt. Was sagen diese Verbände eigentlich? Und was muss man dafür tun, dass man da reinkommt? Und was muss man da eigentlich erfüllen? Welche Statements, Werte und so weiter? Und dann habe ich mir das so durchgelesen und dachte mir, also nichts davon machen wir nicht. Also im Gegenteil, also wir machen alles, was da steht, Werte, ne, wie wir mit Coaches umgehen, wie wir unterschiedliche Situationen handeln mit den Teilnehmern im Gruppenprozess. Dann gibt es sowas wie Anti-Esoterik-Statements, ne, dass man irgendwelche Heilversprechen macht, die wir nicht machen, dass man auch, ich sag mal, in Richtung Sekte Scientology und
Ja, früher musste
diese
man
ganzen
immer
Sachen.
unterscheiden. Anti-Scientology, genau.
Alles nicht vorhanden. Also das sind alles Sachen, die ich gedacht habe, okay, also wir machen das alles und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich will trotzdem nicht in den Verband, weil das kostet viele, viele, viele Tausende Euro dafür, dass die unsere Ausbildung zertifizieren als Teil des Verbandes und ich habe richtig gemerkt, ja, ich weiß nicht, was war da, was ist da innerlich, wo sich bei mir einfach was sträubt. Es hat so ein Gefühl von, ich komme nicht drauf, nee. Das ist es ist was in mir und ich kann es aber nicht benennen.
Ich erlebe es, dass jemand stellt sich über mich.
Das ist es.
Indem ich einen Verband gründe, bekomme ich Kontrolle und ich erhöhe meine Position. Also ich habe dann mehr Macht, mehr zu sagen. Und ich habe das beobachtet über alle diese Jahre, wo ich unterwegs bin. Und ich gebe zu, ich habe sehr gute Leute in Verbände kennengelernt. Ich habe aber auch genau das Gegenteil kennengelernt. Menschen, die ich nicht 5 Minuten Zeit geben würde, die aber hochmanipulativ, super egoistisch, charismatisch und die wollen eins, die wollen nach vorn, die wollen da oben gesehen werden, die wollen Präsident sein, die wollen Vorstand sein, die wollen eine Position haben. Ich habe in meinem Leben zweimal, jeweils 5 Jahre, ein erster Vorsitzender Posten gehabt in ein Enneagrammverband. Also das war einmal im Verein. Das war einmal hier in Deutschland, die EMT-Verein und ich war in Amerika, ne, für die Enneagramm Worldwide war ich eben auch, so die Narrative Tradition war ich eben auch im Verein für, also Teil des Vorstands für, ich weiß nicht, ich glaube 6 Jahre sogar. Ich habe jeweils mich dafür nicht beworben. Also ich bin gewählt worden, die haben mich ermutigt, Hand im Rücken, dass ich es unbedingt machen sollte. Der in Deutschland fand ich super schwierig, aber ich weiß, ich habe mein Bestes getan. Ich habe mich da reingebracht, ich habe die Verantwortung genommen. Es ist eine sehr aufwendige Arbeit. Es übernimmt dein Leben schon so ein bisschen. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass ich besonders wichtig bin, es war mehr, ich habe Verantwortung und ich will diesen Job gut machen. Aber ich kenne Leute, die ganz deutlich eine gewisse Wichtigkeit einfach brauchen. Insofern, dieses Wissen und Erfahrung hat mir gezeigt, auch dort wird nur mit Wasser gekocht. Und ob man es braucht oder nicht, je mehr Schichten und Hierarchien man hat, umso mehr Energie verbindet es, umso mehr Politik gibt es, umso mehr Machtspiele. Und das ist leider einfach meine persönliche Erfahrung, die geworden ist, dass ich irgendwann sagte, ich möchte es nicht nochmal. Also ich möchte nicht nochmal mich mit irgendeinem Verband auseinandersetzen oder mir genügt es. Ich kann es verstehen, wenn manche eine Sicherheit da drin sehen. Ich biete eine alternative Sicherheit. Wir machen Podcasts. Jeder kann hören, wie wir sprechen, wie wir miteinander umgehen und was wir inhaltlich machen. Jeder hat diese Möglichkeit. Und ich schlage einfach vor, dass es eine bessere Möglichkeit, weil es eine evidente Realität ist. Und da können die wirklich erspüren. Ist das etwas? Ist das für mich attraktiv? Ist irgendwas da, wofür ich mich tiefer interessieren möchte, was ich wirklich lernen möchte? Und ich lade ein, zu überlegen, dass das eine viel bessere Qualifikation ist, als Teil eines Verbands zu sein. Trotzdem, ich sage das, aber trotzdem den anderen Verband, den ich gut kenne, Tilman Metzger, er hat diesen ersten Verband gegründet. Und es ist heute der größte, also es waren Mediatoren, Familienmediatoren, Wirtschaftsmediatoren, Allgemeinmediatoren. Es ist inzwischen, die haben sich zusammengetan. Es ist der größte Verband für Mediation. Und die haben sogar geschafft, dass die ein Gesetz durchgesetzt haben, Mediationsgesetz. Das hätten die nicht hinbekommen, wenn die nicht so groß und kräftig gewesen wären. Also ich finde, das ist eine sehr gute Geschichte. Auch dort hat es viele Machtkämpfe gegeben, davon kenne ich eine ganze Menge. Aber die haben gut durchgehalten und haben auch etwas Gutes bewegt.
Ich stimme dir mit allem zu. Ich habe tatsächlich jetzt auch das konkretisieren können, eben diesen Punkt, dieses auch politisch, ne, man muss irgendwie so ein bisschen, man ist so ein bisschen abhängig auch von dem, ja, eure Coaching-Ausbildung ist es wert, zertifiziert zu werden und so. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, das ist schon, glaube ich, was ich echt nicht unter den Scheffel kehren will. Die Menschen, die in einem Verband sind, also es ist schon sinnvoll, Verbände zu haben, gerade um dieses, ich sag mal, unverhältnismäßige Bild, das teilweise in den Medien von Coaches auch gebracht wird, irgendeine Form zu geben. Also ein Werte, ein Ethikkodex, den man sich gemeinsam verschreibt, um zu sagen, darauf achten wir. Wir sind nicht dazu da, um Leuten das Geld aus der Tasche zu nehmen, sondern wir achten schon darauf, dass wir bestimmte Sachen einhalten. Das wollte ich einmal ganz wichtig sagen. Und besonders ist mir da, als ich mich mit den Verbänden ausgetauscht habe, der DBVC, also der deutsche ein deutscher Coaching-Verband, der ist mir da auch nochmal aufgefallen. Also das finde ich zum Beispiel einfach einen guten Verband, ne? Das ist schon, die achten auf Qualitätsstandards und so. Also das ist schon, finde ich, echt gut. Dazu kommt, tatsächlich ist mir dann aufgefallen, auch wieder im Rahmen dieser Coaching-Förderung von Kompass, die ja von der Europäischen Union gefördert wird für Solo-Selbstständige. Als ich da so ein paar Sachen erstellen musste, damit die Behörden zufrieden sind, ob wir hier eben esoterisch sind oder nicht, da ist mir richtig aufgefallen, okay, gerade diese Qualitätssicherung, die machen wir auch. Also zum Beispiel, das ist mir dann richtig aufgefallen, also wir haben aktive Feedback-Runden in der Coaching-Ausbildung mit den Gruppenteilnehmern. Also wir haben einen richtig strukturierten Feedback-Prozess, auch alleine schon durch diese Methodik TZI, themenzentrierte Interaktion. Das ist ein Gruppenprozess, der kommt aus der Mediation. Also den machen wir nämlich auch in unserer Ausbildung, den lehren wir auch für die Teilnehmer. Und dann ist tatsächlich auch ja so, dass wir, unser fünfter Baustein ist ein kompletter Gruppenprozess, in dem wir, ich würde mal sagen, schon durchaus auch immer mal wieder in die Mangel genommen werden und durchaus einfach Feedback bekommen, was finden wir an der Ausbildung gut, was nicht so gut. Und das wird auch geleitet von Tilman Metzger als Mediator. Und da gibt es auch die Methodik Teamskizze, auch eine sehr gute Methodik, um sowas zu machen. So, warum sage ich das alles? Einfach um zu bemerken, ah, wir machen tatsächlich, wir nehmen Feedback, wir verändern die Inhalte fürs nächste Jahr, wir passen uns an, wir versuchen kontinuierlich selbst zu lernen von den
Genau,
Leuten, mit dem
genau,
Feedback.
genau.
Also das ist schon auch uns sehr, sehr wichtig.
Teil von unserer Entwicklung einfach, ne?
Ja.
Also man lernt enorm viel in unserer Coaching-Ausbildung. Ich habe nun viel, viel, viel Ausbildung in meinem Leben gemacht und unsere Coaching-Ausbildung ist ein bisschen komplex, aber enorm für die Felder, die wir abdecken. Ja, Philipp, ich finde es sehr gut, du hast das Thema gebracht, weil du auch ein bisschen, ja, ein kleines bisschen, du hast dich gefreut, aber warst auch ein bisschen frustriert, so zu erleben. Und du hast eine Erkenntnis, ich finde es so eine Art tiefere Wertschätzungserkenntnis bekommen für dich, über die Art, wie wir arbeiten. Danke nochmal für deine Anerkennung. Ich finde es sehr nett, dass du mir sagst, du bemerkst, was ich alles so zusammengebracht habe. Und natürlich kann ich dir diese Anerkennung zurückgeben. Du hast schon inzwischen sehr viel hinzugefügt einfach. Und die Tatsache, dass wir das zur Verfügung geben können, ist absolut du. Du bist ja der Podcast-Vater. Das ist einfach so. Und dadurch, dass wir hörbar und erlebbar sind, also ich merke es heute wieder, da müssen die anderen, die zuhören, müssen keine Angst haben, dass die sich auf irgendeine komische Ausbildung einlassen. Die können es für sich überprüfen und hören. Ist das jetzt etwas für mich? Und wenn die ein gutes Gefühl haben und das könnte was für sie sein, dann können die wirklich vertrauensvoll sich anmelden. Und wenn die das Gefühl haben, das ist nichts für mich, ich finde das genauso wichtig, das ernst zu nehmen und sagen, okay, dann suche ich eine andere, vielleicht eine systemische Ausbildung oder was mehr mich mehr anspricht.
Ja,
Ich meine,
ja.
das finde ich auch, das ist die, ich gehe mit der evidenten Realität gut um.
Ja.
Finde ich gut.
Ja. Und weil du Podcast erwähnt hast, das ist das Letzte, was ich noch sagen will zum Abschluss. Ja, es stimmt. Wir haben tatsächlich auch für diese Episoden, also für diese Themen sogar schon extrem viele Episoden rausgebracht. Und da will ich einmal, wen das interessiert, folgende Episoden empfehlen wir zu diesem Thema. Zum Thema Transaktionsanalyse. Also diese Typenpsychologie nach Erik Berne ist Episode 68. Da geht es um die Ich-Zustände, also das, was ich hier gesagt habe, Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich, Kind-Ich und warum sich Menschen eigentlich, warum die aneinander vorbeireden. Episode 100, 147, 147, das Drama-Dreieck, genau diese drei Rollen, die ich auch erwähnt habe, Opfer, Retter, Verfolger, welche Rolle habe ich so in meinem Leben? Und Episode 150, das Gewinnerdreieck. Was passiert, wenn ich nicht mehr in meinem Dramadreieck sein will, sondern aussteige? Das ist Episode 100,
150, 150.
150. Dann haben wir über Spiele gesprochen, 160. Wir sind immer noch in der Drama, in der Transaktionsanalyse. 160, also Spiele. The games people play ist dein Satz immer dazu. Also
Ja,
wenn ich vorhersehbare, ich nenne es mal Kommunikations Muster habe mit Menschen, die ich gut kenne. Also so nach dem Motto, wenn das passiert, dann kann man fast vorhersehen, was jetzt als nächstes passiert, nämlich man wird kritisch, man schreit sich an, wie auch immer man so gerne kommuniziert. Das nennt die Transaktionsanalyse Spiele. Da haben wir eine eigene Episode dazu. Und die kann mit jedem Menschen sein. Es muss nicht der Lebenspartner sein. Dann Mediation. Ich habe erwähnt, wir haben auch Mediationstools, die wir lehren. TZI, also eben diesen Gruppenprozess zu unterstützen, auch Feedback in unsere Richtung. Episode 192, da ist tatsächlich mit Tillmann Metzger erwähnt, wie funktioniert TZI, themenzentrierte Interaktion nach Ruth Cohn.
der
Und
ein
dann
wirklich
die
großartiger, sehr kompetenter Kollege ist. Ich kann euch alle empfehlen. Es gibt ein paar Podcasts mit Tim. Ich kann es nur empfehlen. Er hat auch einmal Philipp und ich mediiert zum Thema Vokabular. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch für eine Klarheit von einer acht Themen des Mediation, er liebt die Mediation, er ist ja Pionier in Mediation, hat es nach Deutschland gebracht, 1986, glaube ich, war das, hat es gelernt in die schwierigste Feld überhaupt, Nordirland, zwischen Katholiken, Protestanten. Und das, was er gelernt hat, war genug, um seinen ganzen Berufsweg voll auf Mediation zu verlassen und zu konzentrieren. Und also es ist ein richtiger Pionier. Es lohnt sich, ihn zu hören.
Ja. Und da gibt es auch noch die Episode 174, 174, zum Thema Teamskizze. Das ist das, was im fünften Baustein, im fünften Coaching-Baustein passiert, wo wir den Gruppenprozess machen. Genau. Ja, das waren die Episoden, die ich benannt habe. Ah, wer zur Transformationspraxis was hören will. Also wie steige ich aus? Wie gehe ich aus dem emotionalen Reaktionskreislauf, der ja Episode 39 ist? Wie steige ich da aus? Dann empfehlen wir Episode 133 natürlich grundsätzlich das Thema Ho'oponopono. Da erklären wir auch die Praxis. Ja, und dann ist noch Episode 67, da gibt es tatsächlich zwei. Also da ist dann auch eine, also die eine ist eine Erklärung zur Meditation und die andere ist dann eine Meditation in drei Zentren. Genau, das könnte man auch nochmal anschauen. Und da fällt mir auf, Pam, wir sollten eigentlich auch mal über sowas wie die innere Not und den Schmerz sprechen, ne? Die Ängste, die unterhalb des Enneagramm
Und da
liegen.
diese Grundlebensstrategie. Haben wir eine spezifisch auf die Grundlebensstrategie für jeden Stil gemacht?
Nee, haben wir auch nicht.
Das sollten wir tun.
Ja, ich schreibe es mir mal auf die lange Liste.
Ja.
Okay. Ja, und als letzter Punkt, wenn ihr uns unterstützen wollt, also ihr habt ja gerade gehört, wir haben schon eine Menge an Episoden zu ganz konkreten Themen, die hoffentlich sehr unterstützend sind für euer Leben. Und wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr im Podcast für den Podcast finanziell unterstützen, per PayPal oder Banküberweisung. Die Infos sind in den Shownotes, in der Beschreibung. Aber was uns auch helfen würde, ist, wenn ihr uns tatsächlich ganz kostenfrei unterstützen würdet durch Abonnements auf YouTube, auf Spotify, einfach Episoden teilen mit Menschen, die das vielleicht interessieren könnte. Und das ist auch eine sehr große Unterstützung für uns.
Danke. Danke für das Zuhören. Danke für die Unterstützung. Ich bin immer so glücklich über die Kommentare, die ich lese und zu bemerken, es gibt schon sehr viel Wertschätzung da draußen für unsere Arbeit. Und ja, ich hoffe, wir haben in diesem Podcast mal wieder klar gemacht, wir bemühen uns, wir sind bemüht, wir tun unser Bestes.
Ja.
Ja.
Ja, danke, Pam.
Danke, Philipp, danke für den Impuls. Ja, es ging schon tief, muss ich sagen. Hat mich sehr erinnert an so Prozesse so aus der Vergangenheit, wo ich was gelernt habe, so wie du jetzt auch. Du gehst in ein anderes Workshop und du lernst zwar, was du lernen willst, was gut ist, aber du lernst auch, so möchte ich es aber nie machen. Ne? Also man lernt immer beides so ein bisschen.
Ja,
Ja,
danke.
danke schön. Ich wünsche dir eine gute Besserung für deinen Hals, Philipp. Ne?
Danke. Okay, ciao.
Ciao, ciao.